Gefäßkrankheiten, wenn das Blut nicht mehr richtig fließt, das ist heute unser Thema beim Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und meine Gäste sind der Chefarzt der Abteilung für Gefäßchirurgie am Klinikum Traunstein und der Kreisklinik Bad Reichenhall, Dr. Volker Kiechle, der Diabetologe Dr. Jörg Weiland und die Patienten Sebastian Grune, Vera Wendel und Werner Voss. Grüß Gott nochmal an alle. Wir haben gerade gesprochen über den Fall von Werner Voss. Können Sie noch mal ganz kurz schildern, was bei Ihnen gemacht wurde?
Bei mir wurde gemacht, ich wurde die große Zehe abgenommen und dann habe ich den Bypass gekriegt und dann bin ich hier versorgt worden. Es war nicht auffällig, ich bin gut versorgt worden, aber auch gut untergebracht. Ich kann es nur weiterempfehlen.
Bei Ihnen ist ein Risikofaktor da, Sie sind Diabetiker?
Da bin ich schon seit 40 Jahren.
Ja. Herr Dr. Weiland, kann man ein bisschen was erzählen über die Folgen von Diabetes?
Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass letzten Endes zahlreiche internistische Krankheiten, insbesondere der Diabetes, eine starke Auswirkung auf das Gefäßsystem hat. Zwei Hauptaspekte. Der eine Aspekt ist, dass tatsächlich durch den hohen Zuckerspiegel Blutgefäße und Nerven der Blutgefäße mit Zucker versehen werden. Dadurch ändert sich das Reaktionsverhalten der Gefäße. Sie werden sozusagen klebrig. Und in dieser Grundbedingung kommt es dann dazu, dass sich eben Blutplättchen, Fettbestandteile in den Gefäßen ablagern und diese verengen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, nach einer entsprechenden Bypass-Operation oder auch anderen Interventionen diese Risikofaktoren ganz besonders zu beeinflussen. Also gerade langjährige Diabetiker brauchen manchmal dann nochmal Unterstützung. Es gibt teilweise neue Medikamente, die helfen, den Blutzuckerspiegel besser einzustellen. Das können einerseits Insuline sein, das können aber auch Medikamente sein, die eben gerade die Gewichtserhöhung vermindern. Und in den letzten Jahren haben Studien gezeigt, dass gerade diese Medikamente sich auch bei der Gewichtsreduktion positiv auf den Gefäßstatus auswirken.
Können Diabetiker denn irgendwas tun, um vorzubeugen?
Ja, natürlich. Also einerseits ist das ganz Entscheidende natürlich, seine Ernährung anzupassen, darauf zu achten, dass die Blutzuckerwerte gut eingestellt sind. Wenn ich weiß, dass ich aus einer Risikofamilie beispielsweise komme, in der solche Gefäßprobleme schon aufgetreten sind, dann kann ich frühzeitig auch schauen, dass ich Medikamente einsetze, die das Risiko solcher Gefäßverschlüsse nicht noch erhöhen. Es gibt ja gerade bei verschiedenen Risikoaspekten, zum Beispiel dem Bluthochdruck, Medikamente, die Gefäße nicht so positiv beeinflussen. Und das kann ich berücksichtigen. Und aus meiner Sicht neben der Ernährung ein ganz wichtiger Teil immer Bewegung, 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 also das Training frühzeitig, weil das auch dazu führt, dass sich Gefäße neu bilden und das neben dem positiven Aspekt auf das subjektive Wohlbefinden auch die Durchblutung verbessert wird.
Wie geht es Ihnen jetzt?
Mir geht es soweit ganz gut. Ich kann nichts sagen, aber es ist der Zucker. Es gibt einen Zucker angeboren, den kann man kriegen. Und einen Zucker kann man kriegen auch durch Ärger. Wenn man alles schluckt und es nicht sagen kann, was man sagen will. Und da kann man auch einen Zucker kriegen. So ist es mir damals erklärt worden.
Spielt die Psyche eine Rolle, also bei Diabetes oder auch bei Gefäßkrankheiten?
Das ist, ja, glaube ich, mit Bedacht zu sagen. Früher hat man geglaubt, dass einzelne Stressereignisse sofort zur Entstehung des Zuckers führen können. Ich glaube, das muss man etwas relativieren. Ich glaube, dass das ein Teilaspekt der Zuckerentstehung ist. Stressfaktoren, Stressbelastungen, wie das gerade geschildert wurde, führen sicherlich dazu, dass Stresshormone vermehrt ausgebildet werden. Und das verschlechtert sicherlich die Stoffwechselsituation. Das muss aber so sein, dass so eine gewisse Grundbasis schon mal gelegt ist. Das heißt, es gibt gewisse Risikofaktoren, die nötig sind, damit sowas auftreten kann.
Wie ist es bei Gefäßkrankheiten? Spielt da die Psyche eine Rolle?
Es ist nichts Diesbezügliches nachgewiesen. Natürlich spielt eine Stressreaktion insofern eine Rolle, als sich die Gefäße prinzipiell verengen. Ja, aber das ist etwas Reversibles und die typische Gefäßerkrankung wird ja durch eine Arteriosklerose hervorgerufen, das heißt also durch eine irreversible Schädigung der Gefäßwände.
Bei der Bypass-Operation, wie sieht die Nachsorge aus? Herr Voss, was müssen, was sollen, was dürfen Sie machen jetzt immer? Wie oft gehen Sie zum Arzt?
Alle Vierteljahre, jetzt melde ich mich, dass der Bypass kontrolliert wird.
Mhm. Und was wird da gemacht, Herr Dr. Kichler, dann bei dieser Kontrolle?
Es wird ein Gefäßultraschall gemacht, das ist völlig ausreichend. Es wird natürlich eine klinische Untersuchung gemacht, es werden die Weichteile abgetastet. Ziel ist sozusagen rechtzeitig zu erkennen, dass eine Bypass-Fehlfunktion sich entwickelt. Denn wenn sich Bypass-Engstellen entwickeln, was auch noch mal nach Jahren sein kann, dann kann man das präventiv auch korrigieren, zum Teil sehr einfach korrigieren. Und dann riskiert man eben nicht, dass der Bypass verstopft. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass der Bypass auf Dauer seine volle Funktion erhält.
Wie kann das passieren, dass der Bypass verstopft oder was ist so eine Bypassverengung?
Ja, man muss sich vorstellen, es findet letztlich in diesem Bypass, das ist ja körpereigenes Material, wir haben ja praktisch eine Vene aus dem Bein entnommen und diese Vene quasi als Blutleiter wieder eingebaut. Und diese Vene ist im Grunde genommen an langsame Blutflüsse adaptiert und plötzlich kommt jetzt starker Druck auf die Vene, das heißt also starker Blutfluss und im Gefolge finden dann Umbauvorgänge an der Vene statt. Das heißt, da passiert was an dieser Venenwand und es kann dann im weiteren Verlauf zu einer Verdickung dieser Venenwand kommen. Und diese Verdickung kann eine Engstelle des Bypasses bewirken. Das ist so ähnlich wie manche Menschen, wenn sie eine Narbe bekommen, eine überschießende Narbenbildung bekommen, ohne dass man so genau weiß, warum. Und Ähnliches spielt sich auch in manchen Bypassvenen eben ab. Problem ist nur, das macht nicht immer Symptome, sondern das ist etwas, was sich sozusagen latent entwickelt und genau deswegen kontrollieren wir die Bypässe, weil das unter Umständen dann korrigiert werden muss.
Dann lässt es sich aber gut leben mit so einem Bypass oder ist mit Problemen zu rechnen?
Dann lässt es sich gut leben. Natürlich sind Narben da am Bein, ganz klar. Natürlich sind diese Narben der Grund auch für sicherlich das eine oder andere Taubheitsgefühl am Bein. Aber ansonsten ist eigentlich alles erlaubt. Ja, das heißt also, die volle Mobilität des Patienten ist erlaubt, es sind auch sportliche Dinge durchaus erlaubt. Das heißt, es gibt eigentlich keine speziellen Einschränkungen. Wie gesagt, beim Diabetiker muss man unbedingt darauf achten, eine wirklich entsprechende Schuhversorgung zu haben. Und die Schuhversorgung sollte möglichst 6-monatlich überprüft werden.
Das war die Geschichte von Herrn Werner Voss und dann haben wir noch den Sebastian Grune da. Hallo. Wie ist es bei Ihnen? Wie ging es bei Ihnen los mit der Gefäßerkrankung?
Ja, zu Beginn waren es Beschwerden beim Sport, beim Joggen, glaube ich war das ja. Im Glauben, dass eine einfache Sportverletzung ist, bin ich dann zum Hausarzt, zum Doktor.
Was heißt Beschwerden? Wie darf ich mir die vorstellen beim Sport?
Ja, ziehen am Fuß unten, also der Muskel hat, es hat halt nicht mehr gepasst, irgendwas war nicht in Ordnung. Ich habe dann einfach Schmerzen gehabt beim Joggen, habe das öfters abbrechen müssen, das Joggen. Ja, bin dann zum Doktor, der wiederum hat mich zum Orthopäden geschickt. Ja, das ging bestimmt 1,5 Jahre so, es wird alles versucht, teilweise der Fuß eingegipst, also ich weiß, wurde alles versucht und
Herr Dr. Kichler, kommt es öfter vor, dass das schwierig zu erkennen ist?
Ja, man muss dazu sagen, Herr Grune ist ein sehr junger Patient, darf ich glaube ich sagen. Also man weiß ja, die Durchblutungsstörung betrifft ja eher ältere Patienten. Und in diesem Fall hat das sozusagen nicht gepasst. Also wir haben es hier mit einem relativ jungen Menschen zu tun, der natürlich sportlich aktiv ist. Und man muss natürlich sagen, es denkt zunächst mal keiner dran, dass das möglicherweise doch auch eine Durchblutungsstörung sein kann, die dahinter steckt. Und insofern ist es jetzt nicht so sehr überraschend, dass die Beschwerden zunächst mal anders interpretiert worden waren.
Wie kam es dann dazu? Also wer kam drauf oder wie ist man dann drauf gekommen, dass es sich bei Ihnen eben nicht um eine Sportverletzung handelt, sondern um eine Durchblutungsstörung?
Nach eineinhalb Jahren circa war es ja wirklich extrem dann. Teilweise hatte ich noch Gehstrecken von 200, 300 Meter, dann musste er wirklich stehen bleiben und kurz das Bein ausschütteln, dann, also mehr war nicht mehr machbar. Und dann kam eben in der Nacht nur Schmerz im Liegen, wenn ich so also waagrecht gelegen bin. Ich musste dann öfter aufstehen, in der Nacht konnte ich nicht mehr durchschlafen. Und dann kam am großen Zeh plötzlich aus dem Nichts eine Wunde und die ist nicht mehr verheilt. Und der Hausarzt hat dann eben gesagt, sofort nach Traunstein zum Gefäßspezialisten und ich soll für 2-3 Tage gleich Wäsche mitnehmen und ja, daraus wurden dann 6 Wochen.
Okay. Was wurde dann gemacht bei Ihnen?
Die Fachausdrücke kenne ich nicht. Also es wurde,
Herr Doktor, wir haben ja die Fachärzte alle da.
Ja, zunächst waren wir natürlich auch überrascht, weil wir, wie gesagt, selten mit so jungen Patienten zu tun hatten. Und es ist dann durch eine klinische Untersuchung, durch eine Ultraschalluntersuchung relativ schnell klar gewesen, dass es tatsächlich eine Durchblutungsstörung ist. Und der nächste Schritt war dann eine Gefäßdarstellung mit Kontrastmittel über die Leiste. Und dabei hat sich nun gezeigt, dass es sich um eine äußerst schwerwiegende Durchblutungsstörung handelte, die sich speziell am Unterschenkel abgespielt hat. Man muss dazu sagen, Herr Grune ist kein Diabetiker. Und wir haben dann zunächst mal, zumal die Zehe bereits teilweise abgestorben war aufgrund der schlechten Blutversorgung, haben wir zunächst versucht, mit allen konservativen Methoden weiterzukommen. Sprich, es wurden Infusionen gegeben, es wurde sogenannte Gefäßnervenausschaltung durchgeführt und so weiter. Aber es hat sich gezeigt, das Ganze ist sehr hartnäckig gewesen.
Und dann, wie ging es dann weiter? Also es ist hartnäckig gewesen. Sie haben gesagt, die konservativen Sachen, wie man sagt, das hat nicht geholfen. Was wurde dann gemacht?
Der wichtigste Schritt war, glaube ich, dass ich das Rauchen aufhöre, weil ich geraucht habe.
Rauchen ist ja auch ein Risikofaktor. Warum? Was macht das Rauchen mit den Gefäßen? Dass es nicht gesund ist, das wissen wir alle. Aber was macht es speziell mit den Gefäßen?
Also normalerweise macht das Rauchen, wie wir alle wissen, eben die Gefäße kaputt, muss man ja sagen. Und das Typische ist eigentlich, dass der Patient mittleren oder höheren Alters ist und dass die Gefäße, die betroffen sind, überwiegend im Bereich des Beckens und der Leiste lokalisiert sind. Also sprich, der typische Raucher hat Verschlüsse oder Engstellen der Beckenarterien, weniger im Bereich des Oberschenkels oder des Unterschenkels. Bei Herrn Grune war das jetzt ganz anders. Die Beckenschlagader waren wunderbar, der Oberschenkel ebenfalls. Herr Grune hat aufgrund des Rauchens eine relativ seltene Erkrankung entwickelt, eine sogenannte Thrombangiitis obliterans. Und man muss sich vorstellen, das ist salopp ausgedrückt so eine Art Überempfindlichkeit auf das Nikotin. Das ist also nicht so die typische Arteriosklerose, sondern eine etwas andere Form der Gefäßverschlüsse. Und das Gemeine an dieser Geschichte ist, dass die Gefäße, die durch diese Thrombangitis obliterans betroffen sind, typischerweise sehr weit körperfern lokalisiert sind, also am Unterschenkel und am Fuß selber. So dass praktisch in seinem Fall das Blut bis zum Knie ganz normal durchgeflossen ist und dass dann im Endeffekt alles andere bis zum Fuß hin verstopft war. Also eine sehr drastische Durchblutungsstörung, die eben sehr typisch für dieses Krankheitsbild ist und die eben sehr, sehr schwierig zu behandeln war. Und wie er gesagt hat, ist der entscheidende Schritt, das Rauchen aufzuhören, weil das Rauchen in dem Fall, in dem etwas seltenen Fall muss man sagen, im Endeffekt wie ein Allergen wirkt. Ja, also wie wenn Sie jetzt sozusagen bei einer Allergie das Allergen weiter zu sich nehmen. Und diese Überempfindlichkeit wurde damit eben gestoppt, dadurch, dass das Rauchen eben komplett, und zwar eben komplett und nicht nur reduziert, sondern komplett eingestellt wurde.
Wenn Sie sagen, das kommt seltener vor, was heißt das? Was ist selten? Sehen Sie sowas dann zum ersten Mal oder haben Sie sowas da zum ersten Mal gesehen oder kommt das alle 1-2 Jahre mal vor?
Nein, so selten ist es nicht. Wir haben das schon, sagen wir mal 3-4 Mal im Jahr. Wir haben es natürlich in dieser schweren Ausprägung nicht so häufig. Ja, man muss ja sehen, dass der Fuß war ja kalt, war schlecht durchblutet, er war schmerzhaft. und wir hatten eine offene Stelle. Ja, also wir hatten eine nicht abheilende Stelle an der großen Zehe. Also im Grunde genommen zusammenfassend war es eine Amputationsgefahr, die dort bestand. Also wir hatten ja auch mit Herrn Krone schon eben dann sehr intensiv über die Möglichkeiten diskutiert und auch eine Unterschenkelamputation letztlich schon besprochen.
Aber das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, das musste zum Glück nicht gemacht werden. Wie ging es Ihnen, als das zur Debatte stand, dass der Fuß vielleicht amputiert werden muss?
Damals gar nicht, ich weiß es nicht, das war, die 6 Wochen waren irgendwie nicht das normale Leben. Davor hatte ich ja schon 1,5 Jahre nur Schmerzen mit dem Bein. Irgendwo war ich froh, dass jetzt endlich mal die Ursache gefunden wurde. Und dann muss man es halt mit jeder Konsequenz dann behandeln. Und die 6 Wochen so gut überstanden habe ich, also den größten Anteil neben Familie, Freunde, dann einfach das Stationspersonal, die super sind. Da, mit denen hat man ja den täglichen Kontakt über mehrere Stunden, die einen aufbauen, die wissen, wie es einem geht, die das merken und die da ein Gespür haben für den Patienten. Und das war extrem wichtig, auch die 6 Wochen zu überstehen, auch mit dem Wissen, es könnte darauf hinauslaufen, dass der Unterschenkel weg muss. Aber
wir haben es jetzt schon vorweggenommen, das musste ja zum Glück nicht gemacht werden. Was ist stattdessen gemacht worden?
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben eigentlich so ziemlich alles ausgereizt, was an Möglichkeiten überhaupt existiert. Und haben aber trotzdem gesehen, irgendwie so richtig in den grünen Bereich kommen wir nicht. Sodass wir dann vor der Frage gestanden sind, entweder jetzt Unterschenkelamputation und dann sozusagen Beendigung des Ganzen. Oder es gab noch eine extreme Möglichkeit, es ist auch eine Art Bypass, den wir da im Auge hatten, eine Bypass-Rekonstruktion, die so ähnlich ist wie beim Herrn Voss vorhin, also ausgehend von der Kniearterie bis zum Fuß runter. Das Problem bei Herrn Krone war nur dieses, dass im Gegensatz zum typischen Diabetiker, der er ja nicht ist, sozusagen peripher kein arterielles Anschlussgefäß war. Das heißt, wir hätten den Bypass quasi ins Nichts machen müssen, was natürlich sinnlos ist. Und haben deswegen eine etwas extreme Methode gewählt, die tatsächlich sehr, sehr selten zum Tragen kommt, nämlich dass wir den Bypass auf eine Vene am Bein angeschlossen haben, am Fuß angeschlossen haben und diese Vene sozusagen vorher umfunktioniert haben zu einer Arterie. Das heißt, diese Vene etwa in Knöchelhöhe wurde zunächst quasi ja, Klappen zerstört, kann man sagen. Die Vene hat ja Klappen und die Vene wurde quasi zum Fuß hin rekanalisiert, sodass man dann den Bypass vom Knie ausgehend, beziehungsweise vom oberen Unterschenkel ausgehend, auf diese umfunktionierte Vene gemacht hat und auf diese Art und Weise eben dann Blut in diesen Fuß geleitet hat. Wie gesagt, ein relativ extremes Verfahren, was auch hätte schiefgehen können, muss man ganz klar sagen. Und im weiteren Verlauf war es dann Gott sei Dank so, dass der Fuß warm wurde und dass wir dann irgendwo die Voraussetzungen dann hatten, auch die Wunde zu verschließen. Und ja, wir sind natürlich froh, dass wir dieses, wenn auch extreme und seltene Verfahren da gewählt hatten.
Wenn Sie sagen, es hätte schief gehen können, wie hoch ist das Risiko? Kann man das sagen, kann man das einschätzen?
Ja, man hat mit diesen Bypassen wenig Erfahrung, aber das Risiko, dass dieser Bypass verstopft ist, in den ersten 2 Jahren mindestens 40-50%, weil man einfach eine ja, schlechte Abstromsituation ja eigentlich hat. Ja, das, was man normalerweise beim Bypass ja gerne hat, man leitet das Blut an den verstopften Gefäßstrecken vorbei in eine wieder einigermaßen gesunde Abstromsituation. Das hatten wir ja hier nicht, sondern wir mussten sozusagen eine ganz feine Vene als Abstromgefäß hernehmen und zum Abstromgefäß umfunktionieren. Und das ist natürlich schon etwas, was mit vielen ja, Fragezeichen verbunden war. Aber letztendlich wäre ja die Alternative nur die gewesen, dass man eben ohne diese Operation eben gleich den Unterschenkel dann amputiert. Und deswegen haben wir uns dann zusammen zu dieser etwas seltenen Operation, die wir Gott sei Dank seitdem auch nicht wieder gebraucht haben, entschlossen.
Wie lange ist das jetzt her, Herr Krone?
Mai 2013.
Also das heißt, es ist bald 5 Jahre her. Wie geht es Ihnen seitdem? Wie läuft die Nachsorge? Worauf achten Sie?
Mir geht es komplett wieder wie vor der ganzen Geschichte. Was ich vorher gesagt habe, der große Zeh und der kleine Zeh mussten ja trotzdem abgenommen werden durch die Wunde, glaube ich. Das war einfach schon zu sehr angegriffen oder kaputt. Aber davon merke ich auch im Alltag gar nichts, dass der große Zeh fällt, sehe ich eigentlich nur jeden Morgen in der Dusche. Und jetzt so beim Gehen oder ja, jeglicher Sport ist wie früher. Also hat sich nichts geändert. Ich bin Nichtraucher immer noch. Und also alles perfekt.
Wie sieht die Nachsorge aus bei so einer Operation?
Ja, ähnlich wie vorhin beim diabetischen Patienten. Also auch da werden Ultraschallkontrollen gemacht. Regelmäßig nach der Bypassfunktion und nach den Weichteilen geguckt. Und ganz wichtig, Herr Grune hat es gesagt, ist natürlich der dauerhafte, wirklich komplett Verzicht auf Nikotin, weil sonst natürlich diese Prozesse unter Umständen wieder angeregt werden können. Und ganz wichtig ist auch, dass er, glaube ich, wirklich alles, auch sportlich und im Alltagsleben, komplett wieder problemlos machen kann.
Dann sage ich erstmal Dankeschön für diese drei sehr interessanten Geschichten. Herr Dr. Kichle, was kann man noch sagen? Was würden Sie jedem empfehlen? Wie kann man vorbeugen? Was kann man machen, dass es vielleicht gar nicht dazu kommt, dass man eine Gefäßerkrankung entwickelt?
Ja, also zunächst, man muss sich natürlich immer selber darüber klar werden, habe ich Risikofaktoren? Das Einzige, was man wirklich perfekt selbst beeinflussen kann, ist das Rauchen. Also das Rauchen sollte nicht reduziert werden, es sollte wirklich auf Null sein. Das Rauchen zu reduzieren bringt meistens wenig, sondern vollkommener Nikotinverzicht. Dann ist es natürlich so, wenn Sie jetzt wirklich ein Sammelsurium von Risikofaktoren haben, also Hypertonus, Bluthochdruck, eben Diabetes oder auch einen erhöhten Blutfettspiegel, dann sollten Sie schon darauf achten, dass Ihre Gefäße und auch das Herz untersucht werden. Das heißt, Sie sollten zumindest eine kardiologische Grunduntersuchung haben, die Herzfunktion untersuchen lassen, eventuell die Halsschlagadern untersuchen lassen, wie es Frau Wendel auch vorhin gesagt hat. Das ist als Basisuntersuchung sinnvoll, auch wenn Sie keinerlei Beschwerden haben. Und das Zweite ist natürlich in Absprache mit dem Hausarzt, diese Risikofaktoren, wenn sie denn vorhanden sind, entsprechend zu überprüfen, also den Blutdruck entsprechend einzustellen, den Zucker entsprechend einzustellen.
Wenn ich noch eine Frage habe, wenn ich mich konkret informieren will, wie kann ich das machen, wo kann ich das machen?
Ja gut, wir haben natürlich in allen Fragen der Gefäßmedizin Sprechstunden. Das bedeutet also, was mit Gefäßkrankheiten zusammenhängt, lässt sich sicherlich in der Regel im Rahmen unserer zahlreichen Sprechstunden besprechen oder untersuchen. Also im Zweifelsfall muss man das natürlich konkret und individuell dann machen und auf den einzelnen Fall dann eben eingehen.
Dann sage ich vielen Dank. Gibt es noch was jemand von Ihnen unbedingt mitteilen, loswerden, wie auch immer möchte?
Mir liegt es ja am Herzen, dass man eventuell wirklich mal geht und lasst sich mal die Adern anschauen. Es tut nicht weh, es ist eine Ultraschalluntersuchung und kostet nichts und ist so wichtig.
Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort von Frau Wendel. Vielen Dank.
Dankeschön. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Vielen Dank an den Chefarzt der Abteilung für Gefäßchirurgie am Klinikum Traunstein und der Kreisklinik im Bad Reichenhall, Dr. Volker Kichle, den Diabetologen Dr. Jörg Weiland, an die Patienten Sebastian Grune, Vera Wendel und Werner Voss und Ihnen noch einen schönen Abend.